Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich habe den Eindruck, es kommen eigentlich jetzt klassische Fragen zurück. Zum Beispiel die klassische Frage nach Frieden und Krieg. Wenn man so ein paar große Linien zeichnet, wenn man weiß, worum es denn eigentlich geht in der internationalen Politik, dann kann man vieles viel besser verstehen und man sieht dann die Nachrichten anders. Man muss erklären, woher die Dinge kommen, damit man verstehen kann, wie sie sind.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast der Professor für internationale Politik, Bernhard Stahl. Seit 2010 lehrt er an der Universität in Passau mit dem Schwerpunkt internationale Außenpolitik. Herr Professor Stahl, ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind.
Herzlichen Dank, ich freue mich auch sehr. Danke.
Professor für internationale Politik, dabei war die Politikwissenschaft gar nicht Ihr erstes Fach. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie heute dieses Gebiet an der Universität lehren?
Ja, in der Tat war es so, dass ich zunächst Wirtschaftswissenschaften studiert habe in Siegen und dann in Münster. Und die Idee damals, die ich hatte, war, Wirtschaft kann man immer gebrauchen. Meine Familie, aus der ich kam, eine Kaufmannsfamilie, von daher gab es einen Hintergrund in Wirtschaft und deswegen fand ich das eigentlich ganz praktisch, zunächst mal mit Wirtschaft zu beginnen. Es war auch noch die Zeit des Kalten Krieges und in dieser Zeit fand ich die Veranstaltungen an den Universitäten in Politikwissenschaft ein wenig eintönig. Es ging eigentlich immer nur um den Ost-West-Konflikt und um Atomraketen und die atomare Bedrohung. Und das fand ich insgesamt so ein wenig langweilig. Und deswegen habe ich mich erst entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren.
Und damit waren Ihre Eltern wahrscheinlich voll und ganz einverstanden.
Oh ja, sie waren begeistert. Zu diesem Zeitpunkt noch.
Als dann der Wechsel kam, hat das manche Fragen hervorgerufen in der Familie?
Ja, sicher. Meine Mutter konnte einfach nicht verstehen, warum ich denn jetzt weiter studiere, obwohl ich doch jetzt Diplomkaufmann bin und könnte doch jetzt einsteigen in die Wirtschaft. Ich hatte aber mehrere Praktika gemacht bei der BSF, zum Beispiel bei der Commerzbank, bei der REWE Zentral AG und war zu dem Schluss gekommen, das ist nichts für mich. Ich konnte mich nicht sehen, wie man so schön sagt, im Büroalltag. Und wollte weiter lernen und deswegen dann eben das Europastudium. Meine Eltern hinterließ das mit gemischten Gefühlen.
In der Familie wurde dort viel diskutiert, auch über Politik gesprochen?
Oh ja, das war eigentlich tägliches Thema am Kaffeetisch. Meine Eltern kommen aus einem, ja, Wirtschaftshintergrund, habe ich schon gesagt, aber auch so relativ katholisches, konservatives Milieu, eben aus dem Rheinland, aus dem Siegerland. Und von daher war Politik immer Thema.
Das müssen Sie mir noch helfen zu verorten. Wieso ist im Siegerland Politik immer Thema?
Ich würde sagen, die Geschichte des Nationalsozialismus und auch eben der Zeit danach war für meine Eltern eben auch sehr, sehr prägend.
Also auch der Zweite Weltkrieg als Erfahrung in,
ja,
der Familie.
Genau, weil eben meine Mutter hatte eben den Einzug der Amerikaner erlebt, der amerikanischen Soldaten. Ja, sie wurde dann von ihrem Vater versteckt vor den männlichen Soldaten, die da auf den Hof zumarschierten. Mein Vater hatte eben seinen Vater schon verloren, ist in einem Lazarett bei Nancy gestorben. Und von daher war diese ganze Zeit sehr, sehr prägend und es ging für beide Familienteile, also meiner Mutter und meines Vaters, eben auch darum zu überleben dann in den schweren Jahren dann 45, 46, 46, 47. Das war für sie sehr, sehr prägend.
Sie haben dann die Europastudien begonnen, sich dann schon mehr mit internationaler Politik beschäftigt oder erst mal auf Europa geschaut, wahrscheinlich?
Genau, dann war eben dieser Wandel in Europa war das große Thema des Studiengangs. Und damals war ich noch nicht sehr festgelegt, was die Disziplinen angeht. Ich habe dann auch viel Soziologie studiert, ein wenig Psychologie, viel auch Geschichte. Politikwissenschaft kam dann immer weiter hinzu. Und irgendwann reifte in mir der Entschluss, ja, ich möchte eigentlich ganz gerne eine Dissertation machen in Politikwissenschaften, insbesondere in der internationalen Politik.
Gab es da einen Wegbegleiter, eine Inspiration in Ihrer Universität, wo Sie gesagt haben, dem lohnt es sich nachzueifern?
Ja, ich hatte großes Glück, denn ich kam dann auf meiner Reise durch Deutschland. Ich suchte nämlich dann einen Betreuer. Und bei dieser Reise kam ich an Hans Maul, der war zu der Zeit eben an der Universität Trier. Und er hat mich als externen Dissertationskandidaten akzeptiert, was ich ihm bis heute natürlich hoch anrechne. Und er wurde dann in den folgenden Jahren auch so ein bisschen mein akademischer Lehrer.
Akademischer Lehrer in dem Sinn, Sie sind lange im Austausch miteinander geblieben, haben sich immer wieder korrigiert.
Ja, ich bin dann einige Jahre später, als ich die Dissertation fertig hatte, bin ich dann eben nach Trier an die Universität gewechselt, zu ihm an den Lehrstuhl und bin dort erstmal 5 Jahre geblieben. Und danach gab es aber immer wieder Austausch auch über Buchprojekte und Ähnliches.
Jetzt die internationale Politik. Sie haben wirklich ja damit zu tun, in dem Bereich zwischen Kompromiss und Konfliktfähigkeit über soziales Verhalten einzelner Akteure von Gesellschaften, Organisationen, Politikern. Eigentlich begegnet einem die internationale Politik doch tagtäglich, egal wohin man schaut.
Ja, das ist so. Aber ich würde sagen, der Blick der meisten Menschen, aber auch vieler Mitglieder der politischen Elite ist ungeschärft, so könnte man sagen, untrainiert. Das heißt, uns begegnen zwar täglich Phänomene, wenn Russland beispielsweise die Ukraine angreift oder es in den USA Wahlen gibt oder Ähnliches, aber diese Phänomene werden zwangsläufig eben nicht geschult, werden nicht theoretisch erfasst, sondern man bastelt sich den Sinn zusammen als Otto-Normalverbraucher der internationalen Politik. Und da wollte ich mehr, da wollte ich eine wissenschaftliche Schulung, da wollte ich einen anderen Blick gewinnen, einen tieferen Blick und deswegen eben mein Gang in die internationale Politik.
Wie haben Sie das genannt, dass sich jeder was zusammenschustert, also kein theoriegestütztes Fundament dahinter? Sie haben ein Standardwerk geschrieben, nämlich das Handbuch zur internationalen Politik. Das kennen viele Politikstudierende, Politikwissenschaftsstudierende. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung hat es ja aufgelegt, was eine Auszeichnung ist an der Stelle. Wie erklären Sie sich den Erfolg dieses Buches?
Ja, das freut mich sehr, dass die Bundeszentrale das eben auch aufgenommen hat. Ich habe versucht, da meine Erfahrungen aus der Lehre zu verarbeiten. Und da war es nun so, dass ich die Erfahrung gemacht hatte, auch mit anderen Lehrbüchern, dass sie sehr, sehr stark theoretisieren, also mit einem starken Theoriebezug anfangen. Das wollte ich anders machen. Das heißt, ich wollte die Leser abholen, wie man so schön sagt, also bei den Erfahrungen, die sie machen, bei der Zeitungslektüre, beim Blick ins Internet, auf irgendwelche Foren, wenn man die Nachrichten schaut im Fernsehen, diejenigen Nachrichten, die man dann mitbekommt, was dann internationale Politik ist, da wollte ich ansetzen und dann den Blick eben schärfen, dann weitergehen und sagen, wie können wir uns einen Reim auf diese ganzen Erfahrungen, auf diese Beobachtungen machen. Viele Menschen sind ja heute frustriert. Sie sagen, ja, ich kann das alles nicht mehr verstehen. Das ist mir alles zu viel. Diese ganzen negativen Nachrichten, das ist ja alles ganz furchtbar. Und gegen diesen Frust und auch das Unverständnis wollte ich ein wenig anschreiben in dem Lehrbuch, um zu sagen, Naja, so kompliziert ist es vielleicht gar nicht, wenn man so ein paar große Linien zeichnet, wenn man weiß, worum es denn eigentlich geht in der internationalen Politik, dann kann man vieles viel besser verstehen und man sieht dann die Nachrichten anders, mit anderen Augen und dann spricht man auch mit Freunden anders darüber.
Also eine Art Handwerkskasten auch für das alltägliche Leben. Ja, würden Sie den mit uns kurz teilen und sagen, was sind so die Best of Three, wenn wir heute Abend die Nachrichten mal analysieren?
Ja, also was ganz wichtig ist, dass man einige Vorurteile, die man vielleicht hat, wenn man sich mit Politik beschäftigt und die auch medial verstärkt werden, das hat mit unserem Mediensystem einfach zu tun oder damit, wie Medien funktionieren, dass man die ein wenig relativiert. Das bedeutet, nehmen wir ein großes Beispiel, in den Medien geht es gerne um Personen. Wir lieben Personen, ihre Schicksale, ihre kleinen Skandale, wie sie aussehen. Bei Frau Merkel war manchmal das Jackett und ihre Farbe sehr wichtig für die Diskussion. Also Personen, Personen, Personen. Dabei ist in der internationalen Politik es viel wichtiger, wie die Institutionen funktionieren. Man könnte sagen, die Strukturen sind wichtiger. Und diese Strukturen sind aber medial schlecht abzubilden. Wie will ich jetzt die Komplexität der Europäischen Union abbilden? Wie will ich den Nord-Süd-Konflikt abbilden? Wie will ich den Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie abbilden.
Auch in der gebotenen Kürze wahrscheinlich, die diese Formate
genau
an den Tag
richtig
legen.
Richtig. Ja. Und die Medien können eigentlich mit diesen Strukturen nur umgehen, indem sie ihnen Gesichter geben. Das ist dann manchmal Putin oder manchmal dann Biden oder wer auch immer. Aber die Medien brauchen hier die persönliche Geschichte, den persönlichen Bezug. Und das ist nicht unbedingt das, was für die internationale Politik eben typisch ist, sondern wir haben es hier eben mit Strukturen zu tun, die grundsätzlich strukturiert und immer wieder ähnliche Politikergebnisse produzieren. Also ich sage ein zweites Beispiel, das Bild der Europäischen Union. Viele Menschen denken aufgrund der Medien, naja, da kommen dann so ein paar Alpha-Tiere in Brüssel zusammen, dann wird da verhandelt, dann setzen sich die Stärksten durch und dann geht man wieder nach Hause. Das ist ein ganz schlechtes Bild von der Europäischen Union. Sondern die Europäische Union ist mit ganz vielen Strukturen ein permanenter Konfliktregelungsmechanismus, in dem von der Größe der Motorradhelme bis hin zu Fragen der Verteidigung Europas, alles im Verhandlungsmodus und im Bürokratiemodus bestimmt und entschieden wird. Mhm. Und dieses komplexe, dauerhafte Bürokratie- und Institutionensystem gut rüberzubringen, sage ich mal, das ist sehr schwierig.
Als Sie in Düsseldorf studiert haben, haben Sie an einem besonderen Studiengang teilgenommen, nämlich einem, in dem Palästinenser und Israelis miteinander gemeinsam studieren. Was für Erfahrungen konnten Sie in diesem Kontext sammeln?
Ja, das war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich hatte mich vorher nicht wirklich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, sondern mehr mit Fragen, die mit dem Balkan zu tun hatten, konnte aber natürlich viele Dinge, die ich auf dem Balkan bereits gelernt hatte, auch übertragen auf die Fragen des Nahostkonflikts. Und für mich war es sehr, sehr interessant. Das ganze Konzept des Studiengangs ist ein wenig auf Analogie gegründet. Also Lernen vom europäischen Friedensprojekt, so könnte man sagen. Und insofern bin ich mit den Studierenden an die Maginot-Linie gefahren. Wir haben uns die riesigen Kanonen angeschaut, die dort aus dem Boden hochfahren können, mit unglaublicher Kraft und einem unglaublichen finanziellen Aufwand, den man da getrieben hat. Wir haben uns natürlich mit Leuten unterhalten, die Zeitzeugen waren des Kalten Krieges oder eben auch des Zweiten Weltkriegs, um den Studierenden aus dem Nahen Osten auch ein großes Vorurteil zu nehmen, das da lautet, was sie gerne benutzen. Naja, die Europäer, die können ja gar nicht so richtig verstehen, was da im Nahen Osten läuft. Die mit ihrem Friedensprojekt, die sitzen da auf ihrem bequemen Sofa, legen die Füße hoch und wenn dann eine schlechte Nachricht aus Nahost kommt, dann sagen die Europäer, nee, also was macht ihr denn da bloß? Das kann doch kein Mensch verstehen. Jetzt einigt euch doch mal. Und die Studierenden aus, sei es Palästinenser oder Israelis, das ist in dem Fall eigentlich gleich, beide meinen eben, die Europäer seien irgendwo auf einem anderen Planeten und könnten gar nicht verstehen, was eben in ihrer komplexen Konfliktgeschichte los ist.
Also auch das Abbauen von Klischees und Vorurteilen als Notwendigkeit, ein Instrument der internationalen Politik.
Genau, man muss immer hier das Verständnis schärfen für die jeweilige historische Situation. Man muss erklären, woher die Dinge kommen, damit man verstehen kann, wie sie sind.
Jetzt haben wir über die mediale Aufbereitung gesprochen. Zwischendurch würde ich aber gerne noch von Ihnen wissen, ist das auch der Grund, warum Ihr Lehrbuch ins Arabische übersetzt wurde? Es ist eine Besonderheit.
Ja, ich habe mich eine Zeit lang mit Tunesien intensiver beschäftigt und dem Übergang Tunesiens zur Demokratie. Leider ist es so, dass Tunesien nun in den letzten Monaten ja zurückgefallen ist in die Diktatur. Und das tunesische Experiment gescheitert ist, wie leider die anderen arabischen Experimente in der Region auch. In dieser Euphoriezeit vor 10 Jahren kamen viele tunesische Studierende auf mich zu und sagten, wir haben eigentlich gar keine Lehrbücher. Was wir lernen, ist entweder von englischsprachigen US-Lehrbüchern, die natürlich die USA und Großmachtpolitik im Fokus haben. Ja, in Tunesien nimmt man ab und zu auch französische Lehrbücher, die aber einen sehr historisierenden Zugang haben und eben auch Frankreich im Zentrum haben. Aber woher sollen wir etwas lernen? Und da kam ich dann auf die Idee, das Lehrbuch ins Arabische zu übersetzen. Die Staatskanzlei hat mir hier geholfen mit einem kleinen Zuschuss. Und so konnten wir dieses Arabien-Lehrbuch finanzieren und es sozusagen einbetten in die Tunesien-Strategie des Freistaats Bayern.
Ich würde Sie da gerne zu fragen. Ich höre immer wieder durch, dass die internationale Politik ja geprägt ist von den Vorstellungen und auch den Personen. Jetzt haben Sie es ergänzt noch um die Lehrbuchtradition des Denkens, die in den Ländern vorherrscht. Wie sehen Sie das? Kommen Sie mit Ihrer Idee hier Aufklärung zu schaffen, den Menschen dieses bewusst zu machen, weiter, wenn Sie internationale Politik mit Ihren Kollegen diskutieren?
Jein, würde ich sagen, denn es ist so, dass das Fach internationale Politik eben auch sehr zerklüftet ist, also sehr verschiedene Zugriffe erlaubt und auch sehr verschiedene Wahrnehmungen hat. Es gibt hier ja von der Friedenskonfliktforschung beispielsweise, die sich eben primär für die Schaffung von Frieden und wie kommt man zu dauerhaftem Frieden, die sich damit beschäftigt. Das reicht eben aber auch vielleicht bis zur Militärgeschichte, wo es dann doch um Kriege geht und was Kriege bedeuten, wie Kriege ablaufen. Und da sieht man schon an diesen beiden Beispielen, das ist ein sehr weites Feld. Das heißt, die Diskussion ist nicht immer einfach. Manche setzen auch an dem Blickwinkel von Großmächten oder der alleinigen Supermacht USA an, um die Welt zu verstehen. Andere setzen vielleicht an Gerechtigkeitsfragen an. Also nach dem Motto, was bedeuten denn, was richtet Großmachtpolitik an in den Ländern des globalen Südens? Also die Diskussion mit Kollegen ist nicht immer einfach.
Wenn Sie sich's aussuchen könnten, in welches Land würden Sie heute gerne gehen und sagen, das ist so wichtig, dass hier mal mit einem anderen Blickwinkel auf die internationale Politik geschaut wird?
Sie meinen, um in dem Land etwas zu bewirken oder aus dem Land, dass ich selber etwas lerne aus dem Land?
In dem Land etwas zu bewegen.
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, dass natürlich für das zukünftige Schicksal der Welt die Entwicklung in China nicht ohne Belang sein dürfte. Das heißt, wenn ich jetzt ein großer Zauberer wäre der internationalen Politik, würde ich wahrscheinlich versuchen, die Politik in China zu beeinflussen. Aber ich wage mal keine riskante Vorhersage, dass mir das so ohne weiteres nicht gelingen wird.
Vielleicht ist beeinflussen auch zu stark, aber dolmetschen beispielsweise, also den anderen das Verständnis des jeweils anderen näher zu bringen. So habe ich jetzt auch Ihren Ansatz verstanden, dass das wichtig ist, um dann voneinander zu lernen und auch miteinander, wenn nicht auch immer der Kompromiss, doch vielleicht die Koexistenz zu finden.
Sehr richtig, man muss Angebote schaffen, Angebote des Lernens. Was können wir lernen, was können wir von wem lernen? Wir haben hier sowieso das Phänomen, das ist in Deutschland leider auch immer mehr anzutreffen, dass wir immer weniger von der Erfahrung der Nachbarn lernen, dass wir immer weniger lernen von dem, was andere Menschen in anderen Ländern erfahren. Und das ist schlecht, weil wir dann immer erst auf die nächste Katastrophe warten müssen, obwohl die Katastrophen anderswo schon stattgefunden haben. Und insofern würde ich gerne diese Lehrangebote machen und sagen, schaut her, wir können etwas lernen. Manche von den Europäern, aber die Europäer eben auch sehr gut, meinetwegen von den kolonialen Erfahrungen anderer Länder oder Ähnlichem.
Würden Sie in der Schule schon ansetzen, dieses Verständnis zu vermitteln?
Ja, ich bin natürlich recht betrübt als Forschender, Lehrender in der internationalen Politik, weil das Fach in der Schule, in den Schulen eigentlich kaum eine Rolle spielt. Mir scheint es so zu sein, dass immer noch für die Lehrplanentwicklung der Hauptreferenzpunkt das Fach Geschichte eigentlich ist. Und in der Geschichte kommt internationale Politik vor. Aber man könnte sagen, die Geschichte der internationalen Politik kommt vor.
Oder die personengebundene Geschichte der internationalen Politik.
Ich wollte es nicht so drastisch sagen wie Sie.
Andere Köpfe denken, wo Sie uns am Anfang ja aufgeklärt haben, da mal anders zu denken.
Richtig, ja. Und das bedeutet, dass die Schüler ja viel Abstraktionsvermögen mitbringen müssen, um aus dem Geschichtsunterricht strukturell etwas zu lernen für internationale Politik. Bei den meisten ist das nicht der Fall, weil wir eben doch große Teile, zum Beispiel Nationalstaatsgeschichte, lernen. Was also, das sind Regeln und interessante Dinge, die wir lernen, aber sie sind nur relevant vielleicht für Deutschland, aber nicht so sehr für die Welt.
Wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, nach diesem ganzen Personenkult, wo Sie mir und uns allen ja gesagt haben, ein bisschen weg davon, trotzdem, mit welchen drei großen Personen der internationalen Politik würden Sie sich gerne mal zusammensetzen? Tot oder lebendig?
Oh mein Gott, das ist natürlich eine interessante Frage.
Ein gutes Abendessen, ein Glas Rotwein, es muss ja nicht gleich die theoriegestützte Auseinandersetzung sein.
Nein, das sollte es in dem Falle auch gar nicht sein. Also Sie fragen mich, glaube ich, eher nach Politikern, die eben in der Praxis gewirkt haben.
Genau.
Und da wäre sicherlich jemand, mit dem ich da gerne länger sprechen würde, wahrscheinlich Bill Clinton. Der Hintergrund ist, dass er Präsident in einer sehr, sehr wichtigen Zeit war der internationalen Politik und es viele Grundsatzentscheidungen in dieser Zeit gibt, die ich besser verstehen würde. Und das kann ich vielleicht eher, wenn ich mich mit ihm bei einem Bier unterhalten würde. Das wäre sicherlich ein Ansprechpartner. Ja. wenn ich dann eine gute Schutzweste tragen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch ganz gerne mit Wladimir Putin unterhalten. Aber das wäre wahrscheinlich ein sehr problematisches Gespräch. Vielleicht, also es gäbe noch einige, die da auch sicherlich interessant wären. Ich sage mal beispielsweise David Cameron, finde ich auch sehr interessant, weil wir ihm ja den Brexit verdanken und auch einige andere Entscheidungen Großbritanniens, beispielsweise eben auch die Nicht-Intervention Großbritanniens dann in Syrien. Also da gäbe es schon einige Leute, die für mich dann interessant wären. Vielleicht dann eben, wie Sie schon merken, ausländische Politiker eher, weil ich vielleicht dann bei den Deutschen so das Gefühl habe, ach, das kenne ich ganz gut. Ja. Da wüsste ich gar nicht mehr so viel zu fragen.
Und auch zeitgenössische Politiker für uns heute eher, die wir auch verorten können. Wenn Sie heute in internationale Politik und in die Medien schauen, auf welche Frage haben Sie denn keine Antwort gefunden? Wo sagen Sie, das ist jenseits so meiner Vorstellungskraft in der internationalen Politik, da habe selbst ich mich noch nie mit beschäftigt. Wie soll das funktionieren?
Also hier würde ich da ansetzen, wo mein Doktorvater schon so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hatte, bei der Frage nämlich, wie kann Deutschland mit Diktaturen umgehen? Mit Regimen, die Furchtbares tun auf der Welt, Massenverbrechen zum Beispiel begehen. Wie soll man damit umgehen? Soll man einfach nur sie ignorieren, die Massenverbrechen? Soll man sagen, ja, ich habe da Verständnis? Soll man sagen, nein, wir sanktionieren das, wir brechen sogar die Beziehungen ab? Was ist hier der richtige Umgang? Und ich glaube, dass diese Frage heute noch komplexer geworden ist dadurch, dass sich unsere Demokratie und auch die verbliebenen Demokratien in einer Sandwich-Position sehe. Das heißt, die Bedrohung kommt aus unserem System selbst heraus. Ich nenne das die autoritäre Versuchung und die autoritären Systeme in der Weltpolitik. Und der Druck von unten und der Druck von außen ist sehr schwer zu managen. Und hier frage ich mich immer, was würde ich denn empfehlen, und habe bisher nicht wirklich gute Antworten gefunden auf diese sehr schwierige Frage.
Ein nächstes Projekt vielleicht, ein neues Buch.
So könnte man sagen.
Was treibt Sie sonst gerade in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn an? Woran arbeiten Sie?
Ja, ich habe jetzt gerade ein Projekt beendet über Großmachtrivalitäten auf dem Balkan. Da geht es um die Frage, ob wir die sogenannte Eastern Question, also die Frage, die schon mal im 19. Jahrhundert die Staatsmänner bewegte, ob die vielleicht jetzt wieder droht, nämlich die Frage, was geschieht, wenn der EU-Einfluss zu schwach wird und dann andere Akteure wieder auf den Plan treten, China, Russland, aber vielleicht auch Regionalmacht Türkei, die Golfstaaten. Also was passiert hier? Sie sehen, das ist schon, man kann das als Variante meines großen Rätsels für mich auch schon sehen. Das Zweite ist, ich habe es auch kurz schon anklingen lassen, wie sehr und auf welche Weise kann sich Deutschland, können sich andere Demokratien dafür einsetzen, dass wir Massenverbrechen auf der Welt bannen, dass wir sie thematisieren, dass wir darüber sprechen und dass wir versuchen, zum Beispiel Völkermord, aber auch Verbrechen gegen die Menschheit, zu benennen und dann in der Folge Politiken finden, um diese grausamsten Verbrechen an Menschen, von Menschen an Menschen, dass wir die irgendwann mal überwinden können. Das sind so zwei große Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen in die Anfänge der Diskussion, die Sie als Doktorand geführt haben und die Sie heute mit Ihren Studierenden führen, merken Sie durch die Erfahrung dieser Zeit unterschiedliche Herangehensweisen der Menschen an die Fragen?
Ja, also ich will es mal so beantworten, die studierenden Generationen haben sich schon geändert zwischenzeitlich. Ich hatte mal vor gut 10 Jahren den Eindruck, dass viele Studierende sich sehr eingerichtet haben in unserer Zeit und eigentlich internationale Politikprobleme für sie eher Luxusprobleme waren. Sie lebten in einer Welt, in der sie glaubten, ja, morgen übernachte ich in einer WG in Barcelona, übermorgen fahre ich dann zum Backpacken ins Atlasgebirge und danach fahre ich sonst wohin. Also die Welt ist offen und ich kann mich da frei bewegen. Diese Einstellung hat starke Erschütterungen erfahren in den letzten 10 Jahren und jetzt erlebe ich die Studierenden sehr viel offener, sehr viel zweifelnder, auch über ihre persönliche Zukunft, über die Zukunft, die vielleicht auf ihre Kinder wartet. Sie interessieren sich jetzt mehr für diese großen Fragen und wollen natürlich auch gerne Antworten haben von ihren Lehrern.
Eine Zeit lang, genauso gerade nach dem Mauerbau in den folgenden Jahren, war ja gerade in der Politikwissenschaft Europa en vogue, sag ich mal. Überall sind Jean Monnet-Lehrstühle aus dem Boden geschossen und ja. Es war eigentlich der Fokus. Würden Sie dann jetzt mit der Erfahrung sagen, es verschiebt sich mehr weg von diesem Europafokus hin zur internationalen Politik, auch an den Universitäten in Forschung und Lehre?
Ja, also diesen Schwenk hat es schon gegeben in der internationalen Politik, in der Forschung. So etwa vor 15 Jahren, würde ich sagen, hat das etwa angefangen. Da war dann die Europabegeisterung noch relativ stark. Aber in der Forschung ist es ja so, dass man dann auch schnell überlegt, na, was könnten wir noch forschen? Und dann war eigentlich die Frage von Global Governance, wie wir das nennen, ganz hoch im Kurs. Dabei geht es um die Frage, wie eben die Welt regiert werden kann, mit welchen Institutionen, vielleicht nicht unbedingt mit Institutionen, vielleicht auch über Märkte. Also es ging um solche Fragen. Aber auch diese Fragen sind jetzt ein wenig der Nüchterung gewichen, weil man festgestellt hat, dass sich Global Governance eigentlich eher zum Negativen verändert hat in den letzten Jahren und wir immer größere Schwierigkeiten haben mit dem Weltregieren. Ich glaube, an der Klimapolitik können wir das sehr gut ablesen, dass dies sehr große Probleme bereitet. Und ich habe den Eindruck, es kommen eigentlich jetzt klassische Fragen zurück, zum Beispiel die klassische Frage nach Frieden und Krieg.
Wenn darüber ein Student, eine Studierende mit Ihnen sprechen möchte, wo muss er denn in Passau, wo muss sie denn hingehen, um sie mal außerhalb der Uni zu treffen?
Das ist sehr gut. Wahrscheinlich ist die beste Chance ein Spaziergang am Inn. Das ist mein Weg sozusagen in die Uni und von der Uni. Und da hat man sicher die beste Chance, mich anzutreffen.
Sie einfach mal raus aus dem Seminar zu holen. Und Sie haben vorhin sehr stark gemacht, Ihre Neugierde fürs Lernen. Wenn Sie heute noch was dazu lernen dürften in der Universität, noch was studieren, was würden Sie sich noch aussuchen?
Ja, ich würde vielleicht die Sozialpsychologie auch wählen. Vielleicht auch ein bisschen Journalismus. Das sind zwei Teilgebiete, in denen ich mich nicht sehr gut auskenne und gerne mehr wissen würde. Also das wäre was. Ich finde auch beispielsweise Ethnologie oder ähnliche Fächer sehr, sehr spannend, um etwas über Völker, über andere Kulturen, über andere Geschichten eben auch zu erfahren.
Und jetzt noch ein ganz praktischer Tipp zum Abschluss, Herr Stahl. Wenn wir alle mit unseren verschiedenen Einheiten, Organisationen im Büro oder Familie zu Hause sitzen, der Konflikt poppt auf, was sollen wir uns als erstes vergegenwärtigen?
Ja, wir sollten, glaube ich, immer auch ein bisschen stark pessimistisch sein in Bezug auf den Konflikt und sagen, okay, wenn es schlecht läuft, wo wird dann der Konflikt hinlaufen, damit wir die politischen Alternativen diskutieren können, genau dies zu verhindern?
Wunderbar. Herr Professor Stahl, ich danke Ihnen für Ihre Zeit über das Thema Krieg und Frieden, theoretische Fundamente und vor allen Dingen auch die Denktradition der Theoretiker, die Sie geprägt hat. Sprechen Sie gleich mit Martin Lang in den RHI-Kontexten. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren und auch zu Ihrem persönlichen Werdegang Ihre Ideen und Gedanken mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!